Kolleginnen und Kollegen zu dieser Regierungspressekonferenz darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen und hier oben auch die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien und den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille. Wir haben Freitag, deswegen beginnen wir mit den Terminen des Kanzlers in der nächsten Woche. Herr Hille, bitte.
Vielen Dank, Frau Hamberger. Genauso machen wir das. Freitags der Blick auf die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Am Montag, dem 16. März, wird der Bundeskanzler um 15.30 Uhr den neuen Ministerpräsidenten des Königreichs der Niederlande, Rob Jetten, zu dessen Antrittsbesuch mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Im anschließenden Gespräch wird es neben der bilateralen Zusammenarbeit auch um aktuelle außen- und europapolitische Fragen gehen. Außenpolitisch liegt auf der Hand, werden die Lage im Nahen Osten und die Unterstützung der Ukraine im Vordergrund stehen. Weiterer Schwerpunkt ist die gemeinsame Abstimmung mit Blick auf den bevorstehenden Europäischen Rat, der dann Ende der Woche stattfindet. Anschließend ist gegen 17 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Bundeskanzler Merz wird dann am Dienstag, dem 17. März um 13.30 Uhr die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, zu einem Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Gesprächs werden aktuelle europapolitische Themen stehen, allen voran. Sie können es sich denken, das Thema Wettbewerbsfähigkeit, also die Stärkung des Binnenmarkts, Bürokratieabbau, insbesondere natürlich mit Blick auf den anstehenden ER und natürlich auch das Thema Handelspolitik. Und auch hier wird die geopolitische Lage in der Ukraine und im Nahen Osten sicherlich eine Rolle spielen. In diesem Fall ist vor dem Termin ein kurzes Statement geplant. Dann sind wir am Mittwoch, dem 18. März. Da leitet der Bundeskanzler wie üblich ab 10 Uhr das Bundeskabinett. Und in diesem Fall ist es eine besondere Kabinettssitzung, denn es wird der französische Minister für Europa und Auswärtige Angelegenheiten, Jean-Noël Barrot, an der Sitzung des Bundeskabinetts teilnehmen. Die wechselseitigen Kabinettsteilnahmen der Regierungen Deutschlands und Frankreichs sind ein Kernbestand des Vertrags von Aachen. Sie unterstreichen die besondere Qualität der deutsch-französischen Zusammenarbeit, sind ein Zeichen des Vertrauens zwischen den Regierungen und Ausdruck der Freundschaft zwischen unseren Ländern. Auf der Tagesordnung stehen eine Aussprache mit Außenminister Barrot zu außen- und europapolitischen Fragen und ein Ausblick auf die deutsch-französische Zusammenarbeit der nächsten Monate. Am Mittwoch wird der Bundeskanzler dann außerdem um 14 Uhr im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zum bevorstehenden Europäischen Rat abgeben. An dieser Tagung, wir sind dann am Donnerstag und Freitag, 19. 20. März, an der ordentlichen Tagung des Europäischen Rates wird der Bundeskanzler dann am Donnerstag und Freitag teilnehmen. Hauptthema des Europäischen Rates wird, wie bereits erwähnt, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU sein. Aus Sicht des Bundeskanzlers ist es nach dem Leaders Retreat wichtig, beim Thema Wettbewerbsfähigkeit jetzt zu konkreten Ergebnissen zu kommen. Darauf hat der Kanzler ja bereits mehrfach hingewiesen. Natürlich werden, wie ebenfalls erwähnt, auch die Lage in der Ukraine und die Entwicklungen im Nahen Osten und der Region eine zentrale Rolle spielen. Und auch die europäische Verteidigungsfähigkeit der MFR, also der mehrjährige Finanzrahmen 28 bis 34, und das Thema Migration werden auf der Tagesordnung des Rates stehen. Dazu dann abschließend auch noch ein Servicehinweis. Zum ER wird es auch ein Briefing geben, wie Sie es kennen, hier am Dienstag, an dem 17. März um 15 Uhr an dieser Stelle hier in der Bundespressekonferenz. Das war es von mir.
Vielen Dank, Herr Hille. Dann gehen wir die mal chronologisch durch. Gibt es Fragen zum Besuch des niederländischen Ministerpräsidenten? Herr Fechner.
Ja, vielen Dank, Fechner, DTS. Geht die Bundesregierung denn davon aus, dass die niederländische Minderheitsregierung lange im Amt bleiben wird?
Na, Herr Fechner, erstmal freut sich der Bundeskanzler darauf, am Montag den neuen Ministerpräsidenten in Berlin zu begrüßen. Und alles Weitere ist jetzt nicht Gegenstand, über was wir uns Gedanken machen.
Hat die Bundesregierung denn aber nicht ein Interesse an einer stabilen niederländischen Regierung, die eben eine eigene Mehrheit hat?
Selbstverständlich haben wir Interesse an stabilen Regierungen in unseren Nachbarländern ganz besonders. Aber es liegt, das wird Sie nicht wundern, nicht in unserem Einflussbereich. Von daher gilt es, das zu sehen, wie jetzt die Lage ist. Am Montag kommt der neue Ministerpräsident zum Antrittsbesuch. Und das ist der Termin, auf den wir schauen und auf den wir uns freuen.
Gibt es Fragen zum Besuch von Frau Metsola? Das ist nicht der Fall. Zum Kabinett mit Herrn Barrot? Das ist auch nicht der Fall. Zum Europäischen Rat und der Regierungserklärung, Herr Buchsteiner.
Frage an Herrn Hille. Der ukrainische Präsident hat ja bei uns im Interview gesagt, er erwartet einen Plan B, was die Finanzierung betrifft. Was erwartet der Bundeskanzler von Herrn Zelensky, was dieses Thema angeht, auch mit Blick auf Ungarn? Und wie könnte so ein Plan B aussehen?
Naja, Sie wissen ja, Herr Buchsteiner, in was für einem Verfahrensstand die finanzielle Unterstützung der Ukraine ist. Das Ganze ist beschlossen innerhalb der EU. Es sind jetzt die letzten administrativen Abwicklungsschritte. Und es hängt noch dran, dass Ungarn die ganze, also die Freigabe und den Prozess mit sachfremden Themen belädt. Das ist aus unserer Sicht nicht sachgerecht. Und der Bundeskanzler, wir haben das ja schon häufiger gesagt, dass wir davon ausgehen, dass Ungarn sich an die Beschlüsse, die innerhalb der EU getroffen worden sind, hält und wir dementsprechend in absehbarer Zeit einen weiteren Schritt gehen können und dann auch die finale Abwicklung sozusagen dieses Mechanismus gewährleistet werden kann.
Eine Frage?
Zusatz dazu, könnte es denn der Sache zuträglich sein, wenn die Ukraine aktiv beim Reparieren der Pipeline behilflich sein könnte, wenn sie da konstruktiver in die Sache reingehen würde? Das wäre ja ein Signal, was auch in Budapest ankommen würde.
Ich würde jetzt gar nicht, Herr Buchsteiner, irgendwie weitere Schritte in den Blick nehmen wollen, sondern es ist innerhalb der Europäischen Union beschlossen, dass wir die Ukraine mit 90 Milliarden Euro unterstützen werden. Dieser Beschluss ist auch mit Ungarn getroffen worden. Und jetzt geht es halt darum, dass man getroffene Beschlüsse des Rates auch einhält. Und das ist unsere klare Position mit Blick auf Ungarn.
Gibt Herr Hinterseher. Herr Hinterseher,
könnte gern, weil Sie fragten, zu Druschba ergänzen. Ich meine, die EU-Kommission ist dazu ja im engen Austausch mit Ungarn und der Ukraine, ebenso der Slowakei. Und laut EU-Kommission ist aber auch festgestellt, dass die Energiesicherheit für Ungarn und die Slowakei eben nicht gefährdet ist. Beide Länder können mit nicht-russischem Öl über Kroatien beliefert werden. Entsprechende Lieferungen laufen auch. Deshalb auch nochmal das, was der stellvertretende Regierungssprecher gerade gesagt hat. Aus unserer Sicht ist es wichtig, das hat der Außenminister auch mehrfach gesagt, es ist nicht akzeptabel, dass dieser Sachverhalt jetzt vorgeschoben wird, um Sachfremdblockaden, zum Beispiel im 20. Sanktionspaket oder aber auch beim 90 Milliarden Kredit nach vorne zu bringen.
Da das Stichwort russisches Öl schon fiel, würde ich jetzt auf das Thema Sanktionen gehen. Dazu gibt es einige Fragen. Herr Ruppert hat die erste jetzt. Moment.
Vielen Dank, Jasper Ruppert vom BR Hauptstadtstudio. Kanzler Merz hat ja die Lockung der Ölsanktionen durch die USA als Fehler bezeichnet. Hat man diesen Standpunkt gegenüber den USA klar gemacht und gibt es irgendein Szenario, in dem Deutschland noch nachziehen würde?
Ich weiß nicht, ob Sie die Statements, die gerade eben in Norwegen stattgefunden haben, verfolgt haben. Da hat der Bundeskanzler sich ja auch dazu geäußert, hat ganz klar gesagt, dass wir das für falsch halten. Es gibt derzeit ein Preisproblem, aber kein Mengenproblem. Und über diese Lage, auch das hat er gerade gesagt, wurde auch in der G7-Schalte mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen. Und sechs der G7-Mitglieder haben sehr, sehr klar sagt, dass sie diese Haltung, die Aufhebung von Sanktionen, auch wenn es sich um eine zeitlich begrenzte und kurzfristige Aktion handelt, trotzdem für falsch halten.
Herr Wackett.
Sie erledigt. Das war genau die gleiche Frage.
Ich kann auch noch mal den ganzen Satz, den der Bundeskanzler gerade gesagt hat, zitieren. Jetzt Sanktionen zu lockern, aus welchen Gründen auch immer, das halten wir für falsch. Zitat Ende.
Herr Fechner.
Ja, was tut denn die Bundesregierung, um die Sanktionen aber zu sichern?
Wie meinen Sie, Herr Fechtner? Ich verstehe nicht ganz.
Weil die Sanktionen der EU stehen ja immer noch. Die USA lockert jetzt. Was tut die Bundesregierung oder die EU, um halt eben die eigenen Sanktionen weiterhin zu sichern?
Also ich kann noch einmal unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Das, was aktuell passiert, diese zeitweise Aufhebung der Sanktionen, halten wir für falsch. Im Gegenteil, es geht darum, den Druck auf Russland aufrecht zu erhalten. Sie wissen, es laufen die Verhandlungen zum 20. Sanktionspaket. Da gilt es auch, voranzukommen. Und wir sind optimistisch, dass auch das zeitnah zu einem Ergebnis kommt, weil Ziel bleibt, den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten, um Russland zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen und diesen Krieg endlich zu einem Ende zu bringen.
Der US-Finanzminister hatte auch gesagt, das würde die russischen Kriegskassen aber jetzt kaum füllen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Herr Fechtner, ich würde da jetzt nicht in eine Detailbewertung einsteigen. Ich habe ja die Grundhaltung gerade der Bundesregierung unterstrichen. Wir halten das für falsch. Und auch wenn es eine zeitlich überschaubare Maßnahme ist und auch wenn es möglicherweise diese von Ihnen gerade genannten Konsequenzen oder geringen Ergebnisse sozusagen hat.
Frau Gierschig.
Kirsten Gierschig, ARD Hauptstadtstudio. Herr Hille, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, bitte korrigieren Sie mich. Also es gab eine Schalte der G7-Staaten und 6 der 7 G7-Staaten haben sich gegen die Aussetzung ausgesprochen. Ist denn bekannt, wie der amerikanische Vertreter oder Vertreterin dieser Schalte reagiert hat und ob da irgendwelche weiteren Dinge angekündigt wurden?
Also es war eine G7-Schalte der Staats- und Regierungschefs. Der amerikanische Vertreter in dieser Schalte war der amerikanische Präsident Donald Trump. Und der Bundeskanzler hat gerade eben in Norwegen diese Situation geschildert und hat gesagt, dass auch das Thema in der G7-Schalte gewesen ist. Und 6 der G7-Mitglieder sehr deutlich gemacht haben, dass sie das für ein falsches Signal halten. Und dennoch müssen wir dann die Entscheidung heute Nacht, heute Morgen zur Kenntnis nehmen. Und dazu habe ich dann die Haltung der Bundesregierung gerade, glaube ich, sehr klar betont.
Herr Jessen.
Herr Hille, zusammenfassend die Fakten, die Sie eben noch mal referiert haben, gibt es irgendeine Erkenntnis, die an der Aussage oder die der Aussage entgegenstünde, dass aktuell Russland zu den Profiteuren des Kriegs gegen den Iran gehört?
Herr Jessen, ich kann und will nicht Ihre Interpretationen, die Sie aus Sachverhalten ziehen, beurteilen und überlasse sie am Ende natürlich auch Ihnen. Für uns ist wichtig, dass der Druck auf Russland aufrechterhalten bleibt. Für uns ist wichtig, dass aufgrund des Konflikts im Nahen und Mittleren Osten die Ukraine nicht aus dem Blickfeld gerät. Und genau danach verhalten wir uns. Wir stehen weiter klar und fest an der Seite der Ukraine. Wir unterstützen die Ukraine weiter mit dem, was nötig ist und dem, was geht. Die Ukraine ist Thema in allen Gesprächen, die der Bundeskanzler aktuell in Norwegen in den vergangenen Tagen und auch in den kommenden Tagen mit den Gästen, die ich gerade schon genannt habe, führen wird, um eben dafür zu sorgen, dass die Ukraine im Blickfeld auf der Agenda bleibt und es nicht mögliche Profiteure, wie Sie es gerade genannt haben, dieses Konfliktes geben kann.
Ja, die Solidarität mit der Ukraine steht ja gar nicht in Zweifel. Nur danach hatte ich nicht gefragt, sondern auf Grundlage der Fakten, die Sie selber auch genannt haben, ob es irgendeinen Grund gibt, dem Satz, aktuell gehört Russland zu den Profiteuren dieses Krieges, etwas entgegenzusetzen. Das ist ein anderer Sachverhalt. Und ich bitte einfach darauf zu antworten.
Herr Jessen, wie gesagt, es obliegt Ihnen, Ihre Betrachtungen, Ihre Schlussfolgerungen zu ziehen. Mir obliegt es für die Bundesregierung, die wichtigen Punkte deutlich zu machen. Und das habe ich gerade getan. Wir halten das, was heute entschieden worden ist mit der zeitweisen Aussetzung der Ölsanktionen, für falsch. Wir halten es für wichtig, dass der Druck auf Russland weiter aufrechterhalten bleibt. Wir arbeiten in der Europäischen Union deshalb weiter an einem weiteren Sanktionspaket. Wir arbeiten daran, dass, oder nicht nur arbeiten daran, sondern sorgen dafür, dass die Ukraine und die Unterstützung der Ukraine weiter oben auf der Tagesordnung steht. Und was Sie dann aus meinen Aussagen und Ihren Wahrnehmungen für Schlüsse ziehen, das obliegt Ihnen, Herr Jessen. Herr Hinterseer, wenn Sie mögen, ergänzen Sie gerne noch. Aber
ja, weil Sie danach fragten explizit, natürlich ist es so, dass Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Energien, Öl und Gas natürlich eine Haupteinnahmequelle Russlands sind. Und das bleibt eine Haupteinnahmequelle und insofern auch wichtig für die russische Kriegskasse. Das heißt, in Bezug darauf sehen wir natürlich die Schwierigkeit, dass Russland, wenn es sein Öl und Gas zu höheren Preisen verkaufen kann, die Kriegskasse besser füllen kann. Dem wollen wir entgegenwirken. Deswegen halten wir uns auch im Rahmen der Koalition, die damals diesen Ölpreisdeckel beschlossen hat, an diesen Ölpreisdeckel, der ja auch in festen Abständen neu festgelegt wird. Und deshalb ist es wichtig, dass sich nach unserer Auffassung möglichst viele Staaten daran halten, denn je breiter so eine Koalition ist, desto leichter ist es, Russlands Fähigkeit, diesen Krieg weiterzuführen und Einnahmen zu generieren aus Öl- und Gasverkäufen zu beschränken. Und insofern ist es dann für uns von Nutzen, denn dann ist Russland nicht in der Lage, seinen Krieg in der Ukraine, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortzuführen.
Herr Fechner.
Ja, die EU könnte ja Sanktionen gegen Akteure verhängen, die jetzt eben russisches Öl kaufen. Ist sowas in Planung oder im Gespräch?
Herr Fechner, ich habe Ihnen dazu jenseits dessen, was ich gerade alles skizziert habe, keinen neuen Stand jetzt mitzuteilen. Aber natürlich behalten wir, das kennen Sie von allen Themen, alles im Blick.
Dann hat Herr Wittmann eine Frage zum Moment, das ist richtig. Jetzt. Iran und Konjunktur war, glaube ich,
die Stichwort. Iran und Konjunktur ans Wirtschaftsministerium. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs sind jetzt von verschiedenen Wirtschaftsinstituten so betitelt worden, dass der Wirtschaftsanstieg oder das Wirtschaftswachstum in Deutschland gedämpft werden könnte. Und die Sorge haben Sie kundgetan. Teilen Sie diese Sorge und was versucht die Bundesregierung zu unternehmen, um die gerade wachsende Wirtschaftsleistung des Landes mit Maßnahmen weiter voranzutreiben?
Prinzipiell teilen wir diese Sorge insofern, dass natürlich die gestiegenen Energiepreise, insbesondere auch die gestiegenen Rohölpreise, nicht gut sind für die Wirtschaft generell. Wir haben ja verschiedene Maßnahmen auch gestartet und die sind jetzt in der Umsetzung. Wir versuchen sie so schnell wie möglich umzusetzen, dass diese Maßnahmen auch greifen, dass die Preise hier auch sinken können und auch die Belastung der Industrie damit sinkt. Wir haben in der Vergangenheit verschiedene Maßnahmen schon durchgesetzt zur Senkung der Energiekosten. Wir haben den Industriestrompreis, der wird jetzt kommen. Wir haben die Stromsteuer gesenkt, die Ausweitung der Strompreiskompensation kommt, die Übertragungsnetzentgelte gesenkt, die Gasspeicherumlage abgeschafft. Das sind alles Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise. Nichtsdestotrotz sehen wir auch, dass diese Situation so schnell wie möglich bewältigt werden muss.
Herr Buchsteiner.
Vielleicht dazu an Herrn Hille und ans BMF auch. Der bayerische Ministerpräsident hat im Nachgang des Koalitionsausschusses in Social Media gesagt, dass Mehreinnahmen des Staates im Zuge der jetzt steigenden Benzinpreise zurückgegeben werden sollten. Ist das ein Vorschlag, der jetzt von der Bundesregierung konkret geprüft wird und auch jetzt ans BMF, wie gesagt, die Frage, um welche Volumina könnte es sich da handeln?
Das gibt mir die Gelegenheit, noch einmal kurz in Erinnerung zu rufen, was wir diese Woche beschlossen haben. Die Lage am Energiemarkt, speziell an den Tankstellen, ist, denke ich, bekannt. Das haben wir auch wahrgenommen, intensiv beobachtet und haben diese Woche, ja, Bundesministerin Reiche hat das getan, nach der Kabinettssitzung erstens die Entscheidung getroffen, Preiserhöhungen an der Tankstelle nur noch einmal pro Tag. Das Verfahren läuft, das wird schnellstmöglich umgesetzt. Es wird dazu eine Formulierungshilfe geben, einfach um möglichst zügig da das im Bundestag beschließen zu können, eine Formulierungshilfe, die wir dann den Koalitionsfraktionen zur Verfügung stellen, sodass das möglichst schnell, heißt vor Ostern, beschlossen werden kann. Das Zweite ist auch mit dem Ziel, für eine Beruhigung bei den Preisen zu sorgen, die strategische Ölreserve im Rahmen der IAE freizugeben, um Deutschland mit seinem Anteil. Und das Dritte ist, was Bundesministerin Reiche ja auch bereits angekündigt hat, ging es am Mittwoch auch darum, nochmal in den Blick zu nehmen, ob es bei kartellrechtlichen Maßnahmen, also kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht, noch Veränderungsbedarf gibt. Nur, wie das immer so ist, man muss sich Dinge auch erst einmal angucken und gucken, wo denn überhaupt ein möglicher Bedarf ist an Änderungen. Und gegebenenfalls werden wir auch da weitere Schritte gehen. Aber jetzt lassen wir erst einmal diese Entscheidungen dieser Woche doch ihre Wirkung entfalten, bevor wir darüber nachdenken, was man vielleicht schon als nächstes tun könnte.
Bevor Sie weitermachen, Herr Buchsteiner, darf ich kurz die Kameras mit Stativ bitten, sich nicht, jetzt sind sie raus, aber für alle anderen, sich nicht in die Fluchtwege zu stellen, das wäre schön. So, bitte, Nachfrage.
Die Nachfrage richtete sich ja ganz konkret auch ans BMF mit Bezug auf mögliche Volumina, also die bei der Mehrwertsteuer durch dauerhaft steigende Spritpreise hinzukommen könnten. Und ich hatte ja sehr konkret danach gefragt, ob aktuell so ein Vorschlag, das zurückzugeben, von der Bundesregierung geprüft wird. Ich hatte nicht gefragt, ob abgewartet wird.
Ja, vielen Dank. Es ist natürlich jetzt zur aktuellen Zeit schwierig, abzuschätzen, wie das Steueraufkommen sich verändern wird. Das können Sie ja bestimmt nachvollziehen. Ganz grundsätzlich kann ich das einmal einordnen. Auf Kraftstoffe in Deutschland werden drei Steuern gezahlt oder Abgaben, die Energiesteuer, die CO2-Steuer und die Umsatzsteuer. Die Energiesteuer und die CO2-Steuer sind Mengensteuern, was bedeutet, dass sie gar nicht vom Preis abhängig sind. Ganz grundsätzlich kann ich natürlich auch noch mal hinzufügen, dass länger anhaltende Preissteigerungen, hatte das BMWE jetzt ja gerade auch berichtet, üblicherweise zu Wirtschaftseinbußen führen, was bedeutet, dass das zu eher sinkenden Steuereinnahmen führen wird. Das ganz grob, aber wie gesagt, eine konkrete Einschätzung können wir jetzt aktuell nicht abgeben.
Und vielleicht darf ich noch mal, Herr Buchsteiner, ich hatte Ihre Frage wohl schon verstanden und dachte eigentlich, Ihnen einen Hinweis darauf gegeben zu haben, was unsere Idee ist mit den Maßnahmen, die diese Woche beschlossen worden ist. Es geht ja gerade darum, dafür zu sorgen, dass es nicht zu so großen Preissteigerungen kommt. Und deshalb haben wir diese Maßnahmen beschlossen, müssen aber, um das beurteilen zu können, abwarten, bis die erstmal ihre Wirkung entfalten. Das war der Hintergrund oder die Idee meiner Antwort auf Ihre Frage.
Frau Gierschig.
Genau. Ich habe eine Nachfrage zu dem Thema Tankstellenpreise an das BMWE. Da ging es ja noch darum, wäre das möglich, es über den Verordnungsweg zu machen? Was hat da die Prüfung ergeben? Ich vermute mal nicht. Und wie ist jetzt der genaue Plan? Möchte man diese Formulierungshilfe dann an ein anderes Gesetz anhängen? Oder wie genau, da ich davon ausgehe, dass der aus Ihrem Haus kommt diese Formulierungshilfe, oder wie ist jetzt das genaue Vorgehen, damit man eben diese Regelung für die Tankstellen bekommt?
Ja, soll ich das nochmal?
Ich kann noch kurz anfangen, wenn das okay ist. Wir sind ja noch in Gesprächen, in der konkreten Umsetzung, aber geplant ist, das hat jetzt der stellvertretende Regierungssprecher auch schon angekündigt, dass wir das als Fraktionsinitiative machen. Als Fraktionsinitiative machen, und damit kann das sehr stark gekürzt werden, wenn wir das anderes Gesetz anhängen. Das war der ursprüngliche Plan, das haben wir geprüft. Es hat sich jetzt kein Gesetz angeboten, dass es so schnell in der Umsetzung geht, und wir wollen es ja möglichst schnell machen. Und wenn das als diese Initiative durchgeht, könnte es durchaus innerhalb von statt 3 Wochen in einem, also diese 3 Wochen Beratungszeit könnten dann sehr stark auf nur wenige Tage verkürzt werden. Aber wie gesagt, da sind wir noch in der endgültigen abschließenden Beratung dazu.
Aber vielleicht die Anmerkung noch, das ist ja kein ungewöhnliches Verfahren, sondern dann, wenn es schnell gehen muss, ist das ein etabliertes Verfahren, dass man innerhalb der Koalition mit Formulierungshilfen das auf den Weg bringt, um einfach einen zügigen Abschluss zu ermöglichen.
Genau, nur weil es Unklarheiten bezüglich des Vorgehens gab, habe ich dann nochmal genau nachgefragt.
Ja, wir mussten uns ja auch erst schauen, was für Möglichkeiten das bietet. Ne?
Genau, also Verordnung geht ja auf jeden Fall nicht, das kann man jetzt...
Das machen wir nicht, nein. Gut.
Dann Herr Steinkohl.
Ich habe eigentlich eine andere Frage im Zusammenhang mit dem Irankrieg und würde deshalb gerne auf der Liste bleiben.
Dann würde ich
eine Nachfrage zu Herrn Hille habe ich noch. Hieße das, oder zu Frau Ungrath, an Frau Ungrath, hieße das, dass diese neue Regelung eventuell schon für den Osterreiseverkehr gelten könnte?
Ich kann jetzt hier keine genauen Versprechungen machen. Das ist das Ziel, aber ob es tatsächlich dann, das hängt ja nicht an uns allein. Es muss durch den Bundestag, durch den Bundesrat, damit es auch seine gesetzgeberische Richtigkeit hat. Insofern kann ich dem nicht exakt vorgreifen. Das Ziel ist es.
Dann behalte ich Sie auf der Liste, Herr Steinkohl, und würde Herrn Jessen jetzt das Mikrofon geben.
Ja, Frau Ungrath, die Preissteigerungen an den Tankstellen sind ja sozusagen nur das sichtbare Siebtel des Eisbergs. Tatsächlich die gestiegenen sowohl Energiepreise als auch Rohstoffpreise schlagen ja durch die gesamte Wertschöpfungskette durch. Deswegen die Frage, von welcher Inflationsrate oder welcher Bandbreite an Inflationsrate gehen Sie aktuell aus?
Und da spekuliere ich nicht. Da kann ich Ihnen keine Zahlen sagen und spekuliere da auch nicht.
Gibt es die Maßnahmen, die die Bundesregierung bislang ergriffen hat, haben ja nicht dazu geführt, dass es irgendwo auf der breiten Ebene zu einer Reduzierung der schon eingetretenen Preissteigerungen kommt. Wären Preiskontrollen in welchen Bereichen auch immer in Deutschland rechtlich zulässig?
Entschuldigung, Frau Ungrath, wenn ich da kurz reingehe. Aber Herr Jessen, Sie können doch nicht allen Ernstes behaupten, dass die Beschlüsse, die die Bundesregierung in den ersten 9 Monaten getroffen hat, im Bereich der Energiepreise zu keinen Veränderungen bei den Energiepreisen für die Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Unternehmen geführt hat. Die Abschaffung der Gasspeicherumlage, die Reduzierung der Netzentgelte haben zu signifikanten Veränderungen bei den Energiekosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Unternehmen geführt. Das möchte ich nur einmal fürs Protokoll festhalten, damit das hier nicht unwidersprochen stehen bleibt, dass es dazu keinen Verbesserungen gekommen wäre.
Ich würde Sie noch mal, Herr Wackert, bitte.
Ja, meine Frage ging eigentlich auch schon praktisch beantwortet. Also ob es schon wirklich ist, dann nächste Woche so eine Fraktionsinitiative, was das angestrebt wird.
Dazu hatte ich mich gerade geäußert, genau.
Dann Herr Jessen dazu.
Herr Hille, Sie weisen etwas zurück, was ich aber gar nicht gesagt habe. Mein Satz bezog sich doch eindeutig auf die Preissteigerung seit Beginn des Krieges. Nicht in Bezug auf das, was in den 9 Monaten vorher war. Dieser Kontext war relativ eindeutig. Und in Bezug auf den Kontext ist es doch so, und da, wenn Sie andere Zahlen haben, würde ich die gerne erfahren, dass die in der Folge des Krieges eingetretenen Preissteigerungen sowohl beim Sprit als auch bei anderen Produkten in der Wertschöpfungskette gestiegen sind. Wenn Sie da andere Zahlen haben,
gerne. Herr Jessen, sollte ich Sie missverstanden haben, ist es, glaube ich, trotzdem unschädlich, immer mal wieder zu hören, was alles schon an Verbesserungen von dieser Bundesregierung auf den Weg gebracht worden ist. Das kann man ja nicht oft genug betonen und mitnehmen. Und zu der anderen Frage, der Konflikt läuft jetzt noch nicht so lange, dass man über all diese Auswirkungen, also es sind tagesaktuell sehen wir einige Veränderungen, aber jetzt noch keine nachhaltig dauerhafte Veränderung, sodass es auch relativ schwierig ist, jetzt nach 10 oder 11 Tagen zu beurteilen, wie sich das aufs ganze Jahr gerechnet auf Inflation oder Wirtschaftswachstum oder dergleichen auswirken wird. Das sind alles Momentaufnahmen, auf die Sie gerade Bezug nehmen. Und wir versuchen, wir haben gerade dargestellt, mit welchen Maßnahmen in dieser Woche, Stichwort Tankstellen, Stichwort Ölreserve, darauf Einfluss zu nehmen, um dafür zu sorgen, dass wieder eine Beruhigung eintritt. Mit dem Ziel, dass natürlich die Kosten sinken und dass weltweit ein Gefühl der Beruhigung eintritt auf den Energiemärkten.
Dann Herr Steinkohl, bitte.
Herr Hinterseher, ich wüsste gerne, wie viele deutsche Staatsbürger und gegebenenfalls andere Bürger, inzwischen mit den 6 Charterflügen, die es gegeben hat, aus der Golfregion zurückgebracht wurden und ob der 6. Flug der letzte gewesen sein soll.
Ja, da muss ich nur ganz kurz den entsprechenden Zettel mir heraussuchen. Ich weiß, dass wir mit den Sonderflügen in etwa 1.100 Personen ausgeflogen haben, mit 6 Sonderflügen bis jetzt. Aber um Ihnen da die richtige Auskunft zu geben, wenn Sie mir einfach einen kurzen Moment geben.
Ja, dann würde ich vielleicht Frau Gierschig einmal vorziehen mit einer Frage zu GETES und dann können Sie suchen, bitte.
Genau, also am Montag startet ja GETES in Schleswig-Holstein. Das ist ja eine große mehrtägige Übung zur Terrorismusabwehr. Polizei, Bundeswehr und andere Sicherheitsbehörden. Und jetzt eine Frage an BMI und ans BMVG. Hat sich denn der Fokus dieser Übung angesichts der weltpolitischen Lage im Vergleich zu früheren GETES-Übungen verändert? Spielt etwa Drohnenabwehr eine größere Rolle? Und welche Rolle übernimmt die Bundeswehr bei dieser Übung? Also wird da auch ein Angriff von außen, ein Krisen- oder Spannungsfall simuliert, weil die Bundeswehr ja sonst nicht zuständig wäre?
Wer möchte anfangen? Müller, Frau Frühauf.
Also ich muss erst mal mich schlau machen. Es tut mir leid, zu Einzelübungsaspekten habe ich jetzt nichts dabei. Ich habe Cold Response natürlich dabei, weil das gerade der Schwerpunkt ist mit 1.600 Leuten. Ich probiere, was ich da rauskriegen kann und vielleicht kann ich sogar noch indirekt PK was rückmelden. Ja?
Dankeschön. Okay. Das Gleiche gilt für mich, ich habe das auch nicht dabei. Dann schreiben wir das mal aus Nachreichung auf und dann ist er hinter sich soweit.
Ja, Herr Steinkohl, ich kann Ihnen das nachliefern. Also gestern fand der, ich sage jetzt mal wahrscheinlich letzte von uns organisierte Flug aus der Konfliktregion statt. Wahrscheinlich letzter, wie es auch eben die Passagieranzahl verdeutlicht. Das waren dann schon deutlich weniger Passagiere, beziehungsweise der Flug war nicht vollständig ausgelastet. Das heißt, wir haben unter der Zahl derer, denen wir eben besondere Hilfe zuteil werden lassen, nämlich vulnerablen Gruppen, eine gewisse Rückläufigkeit festgestellt bei dem Wunsch nach unserer Unterstützung, jetzt diesen Sonderflug eben aus Riad noch zur Rückkehr zu nutzen. Wir hatten ja verschiedene Sonderflüge aus Maskat und aus Riad organisiert. Seit der Eskalation, wie ich schon gesagt hatte, sind das 1.100 besonders vulnerable Personen und ihre engsten Angehörigen, denen wir da Unterstützung geleistet haben mit diesen Sonderflügen, in, wie gesagt, 6 Sonderflügen insgesamt. Eigenständige Ausreisen sind nach wie vor möglich, sei es eben durch kommerzielle Flüge, da ist die Zahl auch jetzt kontinuierlich gestiegen in den letzten Tagen und durch die Nutzung auch von Landwegen, die möglich ist, eben in Nachbarstaaten, wo der Luftraum, sage ich mal, deutlich robuster oder länger geöffnet ist. Die Zahl der Flüge aus der Region nach Deutschland, die liegt seit einigen Tagen relativ stabil bei ungefähr 15 Flügen pro Tag. Inzwischen gibt es direkte Flugverbindungen nach Deutschland, unter anderem auch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Katar, aber auch aus Israel. Und zahlreiche weitere europäische Destinationen werden aus diesen Ländern auch angeflogen, sodass dann auch der Landweg natürlich innerhalb oder Anschlussflüge innerhalb Europas offen stehen. Das dazu zur insgesamten Zahl, also insgesamt konnten in den vergangenen Tagen so einer 5-stelligen Zahl deutscher Staatsangehöriger geholfen werden, die Krisenregion sicher zu verlassen. Also ein Teil davon über Sonderflüge, ein Teil davon über die enge Zusammenarbeit mit der Reisewirtschaft und den Reiseunternehmen, Flugunternehmen, Fluggesellschaften, die wiederum dann Angebote zur Verfügung stellen konnten.
Nachfrage? Ich hätte noch eine Nachfrage. Von diesen besonders vulnerablen Gruppen, halten sich da noch Deutsche in der Krisenregion auf und wie viel sind das?
Also wir, wie ich schon ausgeführt hatte, haben eine relativ geringe Zahl, die wir jetzt auch aktiv betreuen können. Es gibt kommerzielle Flugangebote, das heißt, wir versuchen, unseren Fokus jetzt darauf zu legen, den wenigen betroffenen Personen. Wir haben da eine aktive Abfrage gestartet. Vor einigen Tagen, da waren das noch eine, glaube ich, mittlere 3-stellige Zahl in der Region, die unsere Hilfe aktiv ersucht hatte. Und diesen Personen helfen wir dann mit individueller Beratung.
Dann zum Thema hatte die Kollegin noch eine Frage.
Ja, Mertens, mich würde interessieren, gibt es denn dann jetzt eine genaue oder ungefähre Zahl, wie viele deutsche Staatsbürger noch sind in der Region? Sie hatten Anfang März von 30.000 gesprochen. Könnten Sie das irgendwie noch mal aktualisieren?
Ja, in unserer Krisenvorsorgeliste Elefant. Aber ich möchte wirklich an der Stelle dann auch immer darauf hinweisen, dass das nur ein Ausschnitt der Realität ist. Viele der Zurückgekehrten tragen sich gegebenenfalls nicht aus. Manche sind gar nicht eingetragen. Sie wissen, es gibt keine Meldepflicht im Ausland. Insofern ist das wirklich bloß ein, sag ich mal, Indikator, Ausschnitt der Realität. Aber dort ist eine niedrige fünfstellige Zahl betroffener Deutscher noch registriert.
Dann kommen wir zum BKM. Da gibt es eine Reihe an Fragen. Die erste hat Herr Balzer.
Ja, eine Frage, dass ich zum Thema BKM, also ans Kanzleramt, aber auch anschließend ans BMI, das spielt ja auch natürlich da eine entscheidende Rolle. Es gab eine Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion und eine Antwort der Bundesregierung, die uns im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks vorliegt, wonach es einen vierten Fall der Untersuchung gab auf Grundlage des Haber-Verfahrens durch das BKM. Ich würde gerne wissen, was das für ein vierter Fall ist, also jenseits der drei Buchhandlungen. Und als Teil 2 der Frage an das Bundesinnenministerium, inwieweit es Planungen gibt, dieses Verfahren, das ja auch NGOs betreffen könnte und viele andere Bereiche jenseits des Kulturbereichs zum Standard werden könnte, auf verfassungsschutzrelevante Informationen hin, NGOs zum Beispiel zu überprüfen oder andere Bereiche.
Wollen Sie anfangen?
Erste Teil mache ich. Kann ich Ihnen nichts zu sagen, Stichwort vierter Fall, weil ich dazu nichts weiß.
Berufen Sie sich da auf den Geheimnisschutz oder weil Sie einfach nichts wissen dazu? Oder?
Nee, da berufe ich mich drauf, dass ich, Sebastian Hille, das nicht weiß, ich es gerne aufnehme, okay. Aber ich Ihnen jetzt dazu nichts sagen kann, weil ich nichts weiß.
Also falls sich Erkenntnisse ergeben, Herr Hille, die Sie
sollten
uns sagen
würden, sich Erkenntnisse
dann
ergeben,
würden wir uns etwas über eine Nachreichung freuen.
Nachreichen.
Genau, Frau Frühab.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir die Gelegenheit nach einer Klarstellung. Das Bundesinnenministerium verfolgt keinen größeren Plan zur flächendeckenden Anwendung des sogenannten Haber-Verfahrens. Eine diesbezügliche Aufforderung an Ministerien oder Bundesbehörden besteht nicht. Das Haber-Verfahren besteht den Ressorts wie in der Vergangenheit regulär zur Verfügung. Das war auch in den vergangenen Jahren so. Sie können im Rahmen Ihres Ermessens darauf zurückgreifen, sofern entsprechende Verdachtsmomente vorliegen. Und dafür ist die notwendige Rechtsgrundlage vorhanden.
Eine Nachfrage, wenn ich darf. Ermutigen Sie andere Ministerien, dieses Verfahren anzuwenden?
Ich habe es gerade schon gesagt, aber ich kann es gerne noch mal wiederholen. Eine diesbezügliche Aufforderung an Ministerien oder Bundesbehörden besteht nicht. Das ist ein Standardverfahren, das in den vergangenen Jahren angewendet wurde und das auch wahrscheinlich in der Zukunft angewendet wird. Und es gibt da keine diesbezügliche Aufforderung oder einen größeren Plan.
Und noch einen kurzen Servicehinweis für Herrn Balzer. Sie können sich natürlich auch jederzeit an die Pressestelle des BKM wenden. Da gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die für Sie und Ihre Anliegen zuständig sind.
Herr Jessen, geht es explizit um das Verfahren? Okay,
ja, gut, ja.
Die Nationalbibliothek würden wir dann hinstellen.
Ja, genau. Frau Frühhoff, weil Sie sagten, es gäbe keine explizite Aufforderung. Ist denn damit der Erlass von 2017 außer Kraft gesetzt? Der enthält nämlich im Text explizit die Aufforderung an Behörden, Ministerien und andere, von diesem Verfahren Gebrauch zu machen. Das ist doch eine Ermutigung.
Herr Jessen, wir können uns immer wieder, das Spiel kennen wir hier, wir können uns um die einzelnen Wörter noch mal gerne diskutieren. Ich kann immer wieder das sagen, was ich Ihnen gerade schon gesagt habe, keinen größeren Plan und keine diesbezügliche Aufforderung. Natürlich steht den Ministerien und auch den Behörden die Möglichkeit weiterhin zur Verfügung, das Haber-Verfahren anzuwenden. Wenn Sie das mögen, können Sie das gerne tun. Dafür ist das BfV und als BMI, als sozusagen Mittler, steht da zur Verfügung. Das ist ein Angebot, aber es besteht keine Aufforderung oder eine Plan einer Ausweitung oder wie es jetzt vor kurzem kolportiert wurde, dem möchte ich hier nochmal vehement widersprechen.
Also über Plan rede ich nicht, aber ich meine, das Haber-Verfahren ist ja online allgemein verfügbar und nach meiner Lesart, und das sind nicht einzelne Wörter, sondern das sind ganze Sätze, enthält dieses Verfahren eine Ermutigung im Sinne dessen, was erreicht werden soll, nämlich zu verhindern, dass Extremisten und Terroristen Zugang zu öffentlichen Förderungen und Unterstützung haben. Eine Ermutigung, dass Behörden von den Möglichkeiten dieses Verfahrens Gebrauch machen sollen. Da steht wörtlich so drin, kann sich jeder davon überzeugen. Das ist jetzt keine semantische Spitzfindigkeit.
Wenn Sie das als Ermutigung bezeichnen möchten, können Sie das gerne so tun. Und Sie haben natürlich recht, Herr Jessen, dass das Verfahren natürlich dazu da ist, dass auch die verfassungstreue geförderte Projekt oder Projektträger also in allen extremistischen Richtungen gewährleistet werden soll. Und dass es dieses Verfahren gibt und dieses Angebot besteht, daran wird auch nicht gerüttelt.
Dann bleiben wir beim BKM, aber gehen zu den zur Nationalbibliothek. Und da hat Herr Hebestreit die erste Frage.
Ja, vielen Dank. Die Frage geht wahrscheinlich an Herrn Hille. Der Staatsminister hat sich gegen diesen Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek entschieden. Die Bibliothek sagt, wir brauchen dringend Platz, weil wir per Gesetz beauftragt sind, mindestens 2 physische Exemplare von Medienprodukten zu archivieren, zu sammeln. Gibt es Pläne, das zu ändern, weil das Gesetz schreibt es nun mal vor und der Platz wird gebraucht?
Sie haben den Begriff schon, den Begriff haben Sie nicht genannt, aber den Punkt haben Sie angesprochen, Stichwort Sammlungsauftrag, 2 Exemplare. Es ist richtig, dass es da Überlegungen gibt, auch im Sinne der Modernisierung und der Digitalisierung etwas am Deutschen Nationalbibliotheksgesetz zu ändern. Finale Entscheidungen sind da noch nicht getroffen. Wie gerade schon gesagt, ist nicht zuletzt auch Teil der Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung. Derzeit sind Verlage und Publizierende nach dem Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek verpflichtet, grundsätzlich, wie Sie richtig gesagt haben, 2 Exemplare jedes neu erscheinenden körperlichen Medienwerks an die Deutsche Nationalbibliothek abzuliefern. Mit dem Ziel des Bürokratieabbaus soll diese Ablieferungspflicht, generell auf 1 Exemplar reduziert werden. Diese konzeptionellen Überlegungen wirken sich natürlich auch auf die Planungen für einen Erweiterungsbau aus.
Können Sie da was zum Zeitrahmen und Plan sagen, weil Sie jetzt sagen, das ist in der Überlegung, aber noch nichts entschieden?
Zu einem konkreten Zeitplan kann ich Ihnen bisher nichts sagen, aber das ist die Haltung des Staatsministers und die wird Eingang in die entsprechende Änderung finden und das wiederum hat dann Auswirkungen auf den Lager, auf die Fläche des Lagerbestandes und das ist der Hintergrund für die Nachrichten, die derzeit zirkulieren.
Herr Jessen.
Mit Verlaub, Herr Hille, mindestens auf Seiten der Nationalbibliothek wurde die Entscheidung des Staatsministers so verstanden, ich zitiere die Erklärung, Staatsminister Weimar hat entschieden, den seit 2017 geplanten Erweiterungsbau oder 2018 geplanten Erweiterungsbau nicht zu realisieren. Wenn eine Entscheidung getroffen ist und Sie sagen jetzt aber, nee, ist noch nicht endgültig entschieden, was denn nun? Ist entschieden, dass der Erweiterungsbau nicht realisiert wird, so wie er seit 8 Jahren in der Planung ist, oder ist das noch offen?
Herr Jessen, ich kann nochmal, was ich gerade schon gemacht habe, einmal bestätigen, dass ich Staatsminister Weimar für eine Änderung des Gesetzes über die Deutsche Nationalbibliothek einsetzt. Inhalt dessen, was ich gerade genannt habe, künftig nur noch 1 Exemplar und nicht 2 Exemplare und dass ich aus einer solchen signifikanten Reduzierung des Lagerbestandes auch Rückwirkungen auf Lagerfläche, ergo auf mögliche Bauten ergeben, erschließt sich ja von selbst, denke ich. Und das ist Ausfluss dessen ist, dass jetzt die Nachrichten kursieren, die Sie gerade angesprochen haben.
Nachfrage? Mhm.
Die Sammlung von erstens die Neuzugänge, da machen die physischen Druckwerke nur 1/3 der täglichen Eingänge aus. 2/3 sind digital, das bliebe ja auch unverändert. Die Begründung von Staatsminister Weimar war ja, dass die Sammlung und Aufbewahrung physischer Medienwerke nicht mehr zeitgemäß sei. Er kappt damit das Erbe einer seit 600 Jahren durch deutsche Erfindung, nämlich den maschinellen Buchdruck, vorangetriebenen Bedeutung des Buches als Kulturwerk. Was veranlasst einen Kulturminister, kulturelles Erbe in einer derart brachialen Weise zu bremsen und zu stoppen?
Herr Jessen, ich bin beeindruckt, dass wir jetzt einen Bogen über 600 Jahre hier auch mal in der REC-PK spannen können.
Ja, sind die Fakten.
Ja, vielen Dank. Außerdem wird Sie nicht wundern, dass ich vieles, um nicht zu sagen alles von dem, was Sie in Ihrer Frage verpackt haben, nicht teile. Und ich würde Ihnen das Gleiche sagen, was ich gerade den Herrn Balzer gesagt habe. Das ist, im BKM gibt es eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Detailtiefe sich mit diesem Thema noch viel besser auskennen als ich. Und die würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich dann mit diesen Fragen an die Kolleginnen und Kollegen, die sich damit gut auskennen, wenden.
Dann habe ich Herrn Buchsteiner mit dem Thema Steuern.
Eine Frage an Herrn Hille und ans BMF auch. Es gab heute Morgen Berichterstattung zu einer möglichen Annäherung in der Koalition, was das Thema Steuern betrifft, Steuerreform, höherer Spitzensteuersatz von bis zu 49% wurde da genannt. Wie weit sind die Arbeiten in der Bundesregierung an einer möglichen Steuerreform, die ja im Koalitionsvertrag angekündigt ist? Und vielleicht als Zusatzfrage auch ans BMF, wie sind die Planungen? Wird es vor Ostern noch Haushaltseckwerte geben? Da wird ja dann einiges draus zu schließen sein.
Herr Buchsteiner, ich habe das wie Sie auch mal wieder gelesen. Das sind reine Spekulationen, die da zirkulieren, von denen wir ja auch zu jedem Thema eigentlich immer welche haben. Ist in diesem Fall, gibt mir das aber die Gelegenheit, noch einmal ein paar grundsätzliche Worte vielleicht zum Thema Steuern zu sagen und die vielfältigen Diskussionen, die wir ja da um verschiedene Steuerarten haben. Die Bundesregierung ist sich völlig einig darüber, dass es in der momentanen wirtschaftlichen Lage dringend notwendige Impulse und Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft, für sichere Arbeitsplätze und ein stärkeres Wachstum braucht. Hierzu hat die Bundesregierung bereits in den vergangenen Monaten ja eine ganze Reihe von Initiativen und konkreten Maßnahmen auf den Weg gebracht. Ich erinnere Sie an den Investitionsbooster oder auch an die Absenkung der Körperschaftssteuer. Dennoch besteht weiter Handlungsbedarf und gerade deshalb wird in der Bundesregierung und im politischen Raum derzeit auch über Steuerfragen, solche, die Sie gerade angesprochen haben, intensiv diskutiert. Das ist okay und legitim und ist auch Aufgabe von politischen Entscheidungsträgern. Die Bundesregierung arbeitet kontinuierlich an der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, wie Sie wissen. Uns ist es wichtig, den Standort zu sichern, fit zu machen für die Zukunft. Und der Bundeskanzler hat nicht nur aktuell, sondern bereits ja immer wieder in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass der Schwerpunkt der Debatte nicht darauf liegen sollte, Menschen oder Unternehmen stärker zu belasten. Nur attraktive und wettbewerbsfähige steuerliche Rahmenbedingungen sorgen für Wirtschaftswachstum, für Arbeit, Beschäftigung und Wohlstand.
Möchte das Finanzministerium noch ergänzen?
Genau, also zu den Eckwerten kann ich noch ergänzen. Die sind für Ende April geplant.
Ende April? Mhm. Dann vielleicht da ganz aktuell die Frage danach, worauf geht dieses Abweichen vom üblichen Verfahren zurück? Warum hat man sich dafür entschieden?
Da kann ich Ihnen jetzt gerade aktuell keine Details mitgeben. Das Verfahren läuft ganz normal, das Haushaltsaufstellungsverfahren. Und genau, wie gesagt, Ende April.
Dann habe ich Herrn Wackert nochmal mit einem neuen Thema.
Ja, geht leider nochmal zum Thema Nahost. Ich wollte nochmal die Bundeswehr fragen und das Verteidigungsministerium, ob es irgendwelche Pläne gibt, auch die Soldaten dort zurückzuholen. Die sind ja schon reduziert worden, ist mir bekannt. Aber macht dieser Einsatz jetzt noch Sinn in Irak und Jordanien?
Ich habe hier mehrfach dargestellt, dass wir die Situation vor Ort jeden Tag, jede Stunde neu bewerten. Das erfolgt auf der einen Seite in den Kontingenten, in der anderen Seite durch das operative Führungskommando, natürlich das BMVG auch. Wir haben in den letzten Tagen, ich sage mal, im niedrigen zweistelligen Bereich Personal zurückgeführt, wo vor Ort die Bewertung getroffen wurde, dass dieses Personal vor Ort nicht benötigt wird. Und wir liegen jetzt in der Gesamtregion ca. bei 450 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten. Darüber hinaus kann ich von keinen größeren Plänen berichten, die Kontingente weiter zu reduzieren. Das wird alles lagerangepasst jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Hoffentlich nicht mehr allzu lange, dass dieser Konflikt vorherrscht, aber immer lagerangepasst entschieden.
Ich sehe jetzt, Herr Jessen, noch eine Frage? Ja. Herr Jessen, bitte.
Zu Nahost? Also im weiteren Sinne, Irankrieg, gehört das dazu?
Bitte.
Ja, okay. Danke. Vielleicht ist Herr Hinterseher die richtige Adresse. Hat die Bundesregierung irgendwelche Zweifel daran? Sie kennen die Berichterstattung, Sie kennen vielleicht auch Berichte, interne Berichte der US-Regierung. Hat die Bundesregierung irgendwelche Zweifel daran, dass es sich bei der Rakete, die am ersten Kriegstag eine Mädchenschule in Minab getroffen hat und ich glaube über 180 Menschen, darunter 170 Schülerinnen tötete, um eine amerikanische, US-amerikanische Tomahawk-Rakete handelte?
Ja, wie Sie schon sagten, natürlich kennen wir die Berichterstattung und die auch öffentlichen Äußerungen mittlerweile zu diesem Vorfall. Wir haben unsererseits natürlich keine eigenen Erkenntnisse, Hintergründe oder Details hier dazu bieten. Deshalb kann ich es auch für die Bundesregierung bzw. für das Auswärtige Amt nicht kommentieren. Die USA haben am 10.3. einen Bericht des US-Verteidigungsministeriums über den Vorfall angekündigt. Und diesen Bericht, den möchten wir gerne abwarten. Ganz grundsätzlich kann man natürlich sagen oder möchte ich Ihnen sagen, dass zivile Opfer in jedem Konflikt zu vermeiden sind und sich grundsätzlich Militärschläge nur gegen militärische Ziele richten dürfen.
Ja, nun gibt es Aufnahmen sowohl von Trümmerteilen als auch von der Rakete selbst und bei der Identifizierung von Raketentrümmern in anderen Regionen, zum Beispiel in Polen, war auch die Bundesregierung doch relativ schnell bei der Zuordnung, der eindeutigen Zuordnung. Warum fällt das im Falle USA so schwer? Über Tomahawk-Raketen verfügten zu diesem Zeitpunkt von den Kriegsparteien alleine die USA.
Ja, ich hatte ja gerade ausgeführt, dass wir gerne eben diesen Untersuchungsbericht abwarten möchten. Und ich möchte auch wirklich an dieser Stelle noch mal relativ klar unterstreichen, dass wir da eine Gleichsetzung eben nicht sehen. Wir hatten in dem Fall Polen, glaube ich, Rückblick darauf, wie Russland den eigenen Angriffskrieg gegen die Ukraine kommentiert, keinerlei Vertrauen in die russische Seite, dass irgendetwas, was von deren Stelle kommentiert wird, sich zu nah an der Wahrheit bewegt. Wir möchten jetzt in diesem Fall einen angekündigten Bericht, Untersuchungsbericht abwarten und haben natürlich in unseren transatlantischen Partner, die USA, Vertrauen, das so zu unternehmen, dass es transparent und nachvollziehbar aufgearbeitet wird.
Dann habe ich noch mal Herrn Steinkohl.
Aber zum anderen Thema.
Bitte.
Ja. Frau Ungrath, der Spiegel meldet, dass in Ihrem Ministerium, im Wirtschaftsministerium, auf der Suche nach Beamten, die Dokumente wie Gesetzentwürfe an Medien durchgestochen haben, auch deren E-Mail-Konten durchsucht worden seien. Ich wüsste gern A, ob das stimmt und B, ob die Wirtschaftsministerin selbst davon Kenntnis hatte.
Zu internen IT- und Geheimschutzmaßnahmen äußern wir uns grundsätzlich nicht. Für das BMWI kann ich Ihnen darüber hinaus auch grundsätzlich mitteilen. Vertraulichkeit und Schutz interner Informationen sind eine wichtige Grundlage für eine funktionierende Verwaltung. Die Herausgabe von vertraulichen Informationen ist nicht nur untersagt, sondern gefährdet Entscheidungsprozesse, führt zu Vertrauensverlust innerhalb der Regierung und schadet der Glaubwürdigkeit der Ministerien. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
Sind noch Fragen? Dann habe ich noch Frau Kiranoudi mit einem neuen Thema. Bitte.
Genau, Deutsche Welle, griechische Redaktion. Laut DPA sind fast zwei Drittel der Abschiebungen gescheitert im vergangenen Jahr, weil die betroffenen Personen, die entsprechenden Personen nicht auffindbar waren. Woran liegt das? Gibt es weitere Informationen dazu?
Sie haben es ja gerade selber gesagt, dass viele der Abschiebungen gescheitert sind, weil viele Personen nicht auffindbar waren. Wir als Bundesregierung arbeiten oder die Bundesregierung arbeitet daran, die Abschiebungen weiter voranzutreiben und auch die Auffindbarkeit zum Beispiel mit diversen Einrichtungen dann zu gewährleisten. Und das Problem ist bekannt und man arbeitet in einer Rückführungsmaßnahmen daran, dem etwas entgegenzusetzen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
Und eine Zusatzfrage. Was sind die Zielländer für diese 40% der Rückführungen, die tatsächlich stattgefunden haben?
Also das Ziel ist, das habe ich Ihnen auch gerade schon gesagt, das BMI arbeitet daran, dass es ein funktionierendes Asylsystem gibt. Dazu gehört auch ein funktionierender Rückführungsmechanismus. Wir arbeiten daran, in der Umsetzung das gemeinsame europäische Asylsystem zu etablieren. Das war auch vor kurzem im Bundestag noch. Und ja, der Prozess läuft sozusagen.
Wenn es keine weiteren dringenden Fragen gibt, eine Nachreiche finden. Dann Herr Müller, bitte.
Sie hatten gefragt zur Übung GetEx. Die Übung ist ja in Federführung der Polizei Schleswig-Holstein. Es gibt eine sehr ausführliche Website. Deswegen sehen Sie es mir nach, wenn ich die Übungsziele nicht nochmal komplett wiederhole, sondern nur auf den Beitrag Bundeswehr eingehe. Aus Sicht der Bundeswehr ist die Übung etabliert und seit vielen Jahren. Für uns im Schwerpunkt steht, dass wir vor Ort mit den Einheiten und der Polizei und den Behörden der inneren Sicherheit trainieren, aber natürlich auch die gesamten Prozesse, die oben drüber laufen, bei so einer Übung beüben, durchspielen. Bei uns ist beteiligt operative Führungskommando, was ja im Bereich der territorialen Verantwortung die Federführung hat. Dazu noch mehrere Einheiten und Verbände, unter anderem auch Marineverbände. Die Verantwortung sind ja ganz klar geregelt. Die Behörden der inneren Sicherheit sind für die innere Sicherheit verantwortlich in Deutschland, die Bundeswehr nicht. Sollten sich die Mittel und Möglichkeiten der Behörden der inneren Sicherheit aber irgendwo erschöpfen in gewissen Bereichen, kann dann die Bundeswehr subsidiär unterstützen nach Artikel 35 Grundgesetz. Und das sind eben Szenarien, die dort geübt werden. Also zum Beispiel technisch-logistische Unterstützung, Transport mit Hubschraubern ist da zum Beispiel dabei, aber auch Beitrag zum Lagebild, Aufklärung, enge Zusammenarbeit, wenn wir an die Grenzen kommen, extern, also zum Beispiel im Bereich des Seeraumes, wo dann die Schnittstellen sind zwischen Bundeswehr und zum Beispiel Polizei, Bundespolizei. Da werden im Grunde Szenarien geübt. Wir haben im Bereich Abwehr und Detektion von Gefahrstoffen zum Beispiel Zusammenarbeit. Da ist die Bundeswehr auch gut aufgestellt in diesem Bereich. Und wie ich gesagt habe, im Bereich logistische Unterstützung zum Beispiel bei Übungsplätzen dort einfach zu unterstützen mit den Mitteln. Die Übung wird in mehreren Bundesländern stattfinden. Das finden Sie auch nochmal auf der Website. Und zu Ihrer Frage, ob es Anpassungen gibt, die Frage wird sich natürlich an die Polizei Schleswig-Holstein als Übungsanleger wenden müssen. Aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass so eine Großübung, die über die halbe Bundesrepublik verläuft, über Monate ausgeplant wird, weil sie einfach auch ja eine klare Übungsanlage brauchen, dass dann messbar am Ende gucken können, was kommt bei raus. Es kann also wenig Freestyle dort vor Ort passieren. Aber es ist nicht auszuschließen, dass natürlich aufgrund der aktuellen Situation gewisse Aspekte betont werden. Da würde ich Sie nochmal an die Polizei verweisen und das nochmal nachzufragen. Für uns ist wichtig, dass danach natürlich, das ist normal bei so einer Übung, dann Lessons learned und Lessons identified gezogen werden und dann gemeinsam auch die Schlüsse für diese enge Zusammenarbeit gezogen werden. Das kann ich Ihnen dazu sagen.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Vielen Dank und dann wünsche ich allen einen schönen Tag und schließe diese Pressekonferenz.
Dankeschön, ein schönes Wochenende für alle. Ja.